tema? Yes. Halleluja. Ich möchte kurz mal fragen, mit denen, wo eben gebetet wurde, wer hat direkt was erlebt? Wer hat Besserung oder in irgendeiner Weise was erlebt nach dem Gebet? Sabine, würdet ihr kurz was sagen dazu? Kurz und knackig. Ich mache das, weil ich möchte, dass Gott geehrt wird. Das ist mein Ziel für diesen Gottesdienst, egal was wir tun. Und hier geht es nicht um den, der gebetet hat, sondern hier geht es um den, dessen Kraft durch den fließen konnte, der gebetet hat. Komm auf die Bühne, Hilde, ich helfe dir rauf. Geht besser die Treppe, okay. Natürlich gerne.
Jetzt brauche ich meinen Gehstützen.
Was ist dir passiert, Hilde?
Also ich habe mir sehr gewünscht, ich habe eine Augen-OP vor mir. Und ich kriege dann Fremdkörper wieder eingesetzt und ich habe gesagt, Herr, du hast das beim Bernd anders gemacht, der brauchte auch kein künstliches Knie. Und ich wurde so motiviert, habe gesagt, jetzt möchte ich sehen, dass das auch bei mir anders geht. Und die Schwalbachs haben über mir gebetet und ich habe so richtig gespürt, es hat sich verbessert. Ich kann jetzt noch nicht genau sagen, wenn ich jetzt was lese, ob ich ohne Brille das lesen kann, aber ich glaube fest daran, dass diese OP nicht nötig ist und ich hoffe, vielleicht kann ich euch nächsten Sonntag sagen, dass das alles in Ordnung ist.
Amen. Amen. Halleluja. Danke, Hilde. Sabine, guten Morgen.
Guten Morgen. Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe heute Morgen, gestern Abend schon, festgestellt, dass ich jemanden sehr ablehne. Und das hat mir sehr wehgetan. Aber ich will meinen Weg zu Gott weitergehen und will mich nicht behindern lassen. Und gestern Abend sagte mein Mann, du solltest deinen Hass zu Gott bringen. Du solltest mit jemandem drüber reden. Eben das Gebet, da habe ich gedacht, ich hätte eine Hand im Rücken, die mich schubst. Und bin dann hin und habe meinen Hass, meine Ablehnung bekannt, weil dieser Mensch einem anderen Mensch, den ich lieb habe, sehr wehtut. Und das sehr nachhaltig und sehr heftig. Und nach dem Gebet habe ich festgestellt, ich bin einfach nur dankbar, deswegen heule ich andauernd, dass dieser Kloß in meinem Herzen, der ist weg.
Halleluja.
Ich freue mich schon darauf.
Ehre sei Gott. Wundervoll.
Ich freue mich darauf, Liebe zu empfangen und weitergeben zu können. Das tut richtig gut und ich bin froh, dass Gott mir vergibt.
Halleluja.
Und dass er mich annimmt, wie ich bin. Und dass auch diese Person, die ich abgelehnt hatte bis eben, weil das ist weg. Das ist alles, dieser ganze Groll, dieser ganze Zorn ist weg.
Frei, ist ganz so frei. Jesus macht dich frei. Ehre sei Gott, ich freue mich, Sabine. Dankeschön. Ich hatte eben so einen Gedanken, ich habe das gelesen vor kurzem von jemand anderem. Ein Rückschlag ist ein Aufschlag zum Comeback. Denk da mal drüber nach. Wie viel Zeit habe ich eigentlich jetzt noch?
Genug, den ganzen Tag.
Muss mir die Uhr stellen, damit das hier alles mit Abendmahl heute auch klappt. Okay. Halleluja. Das Thema heute ist heiß. Einige haben es letzte Woche im zweiten Gottesdienst schon gehört. Das war so ein spontaner Eindruck und heute geht es weiter oder heute wiederhole ich das. Wiederholen heißt ja wiederzuholen. Im Prediger Kapitel 3 steht, auch die Ewigkeit hat er, Gott, ihnen, den Menschen, ins Herzen gelegt. Diese Schriftstelle sagt ganz viel darüber aus, dass wir als Wesen bestimmt sind für eine Ewigkeit und nicht nur für eine Zeit. Wir sind Geist, haben eine Seele und leben in einem Körper. Der Körper, wissen wir alle, der hat nur ein paar Jahre. Ein paar Jahrzehnte, dann ist Ende, bei dem einen früher als bei dem anderen. Seele und Geist wiederum haben eine längere Lebensdauer, genau gesagt eine ewige. Entscheidend ist deswegen, wo wir die Ewigkeit verbringen. Wenn ihr hier schon öfters hergekommen seid, wisst ihr, ich bin weder ein Höllenprediger, noch ist das hier irgendwie eine Gemeinde, die ständig irgendwie über das Thema spricht. Ich glaube, ich habe da bis auf letzte Woche noch nie drüber gepredigt, in dieser Form. Aber ich empfinde schon seit Jahren, dass ich darüber predigen soll und die Predigt ist auch nicht ganz neu, da brüte ich schon eine ganze Weile. Und es wird dann auch einen Gegenpol geben. Also wir werden hier einen zweiten Teil noch haben in ein paar Wochen und wir werden danach auch zwei Teile haben, die werden noch viel schöner sein. Da geht es um den Himmel. Und ich bin begeistert von diesen beiden Themen, weil sie so brisant sind und weil sie so vom Wort her auch so abgedeckt und so klar sind. Und je mehr wir uns da reinbegeben, desto spannender wird das Ganze. Wenn du über Himmel und Hölle sprichst, über Gott und Teufel, über Dämonen und Engel, dann sind das für viele Menschen unserer Zeit hier in der westlichen Welt, das sind Gedanken aus dem Mittelalter. Bitte, da denken wir doch nicht wirklich ernsthaft darüber nach, dass es einen Teufel gibt. Gott vielleicht noch irgendwie, irgendwas. Und all die anderen Dinge, Dämonen und Engel und Hölle, und wer will das schon? Keiner natürlich. Das macht aber nicht wirklich einen Unterschied, habe ich herausgefunden, ob ich was will oder ob ich etwas glauben will. Wenn es existiert, existiert es dennoch. Ich habe das mal mit meinen Fischen erzählt. Ich habe ein größeres Aquarium und da sind viele Fische drin. Und ich habe mir mal so überlegt, die Fische, die schwimmen da so selbstverständlich drin rum in meinem Becken. Die kriegen mein Futter. Ich mache jede Woche oder alle zwei Wochen da einen Wasserwechsel. Ich kümmere mich, dass die Filter regelmäßig gereinigt und erneuert werden. Ich kümmere mich um die Wasserwerte und all das mache ich. Ich bin überzeugt, keiner der Fische kapiert das so richtig. Und vielleicht, wenn die sich unterhalten würden, würden sagen, glaubst du, dass es den Bernd gibt? Würde ich sagen, hey, jetzt hör mal auf. Ja. Wir leben schon immer hier und das war schon immer so und überhaupt. Aber ich sage euch was, ob die an mich glauben oder nicht. In dem Moment, wo ich aufhöre, sie zu versorgen, werden sie alle innerhalb von einer Woche tot sein. Alle. Das Wasser wird grün sein, es wird alles tot sein. So einfach ist das. Es hat mit meinem Glauben also gar nichts zu tun, ob es existiert oder nicht existiert. Und so ist es mit Himmel und Hölle auch. Es ist nicht so relevant, wie du darüber denkst. Oder über Gott, über den Teufel. Das ist nicht wirklich wichtig, weil die Dinge existieren sowieso. Das nicht zu glauben, heißt einfach nur die Erkenntnis aufzuschieben, weil der Tag wird kommen, wo es jeder sehen wird, sagt die Bibel. Nur es wird dann ein Moment des Nicht-Zurück-Sein. Dann kann ich nicht mehr meine Meinung ändern, ich kann auch nicht meinen Bestimmungsort mehr verändern. Wenn ich dann in der Hölle lande, bin ich in der Hölle und es gibt keinen Weg mehr daraus, und zwar für die Ewigkeit. Ich habe mir also die Frage gestellt, mit all diesen Fragen, Himmel und Hölle, was wäre, wenn es keine Mythen und Sagen, sondern oder Aberglauben, sagen ja manche dazu, oder Volksverdummung. Was wäre, wenn Himmel und Hölle wirklich real wären? Ist doch ein spannender Gedanke. Was wäre, wenn das beinharte Realität wäre? Wenn der Ort der Hölle real wäre, dann wäre das doch sicher der letzte Ort, wo du hin wolltest, oder? Und ich rede jetzt auch zu den Tausenden von Zuhörern, die wir haben übers Internet. Ja, wir haben jetzt 9000 Podcast-Abonnenten, die unsere Predigten Woche für Woche auf ihren iPod bekommen. Die Frage ist, was? Wo wolltest du hin, wenn es die Orte gäbe? Das war die erste Frage. Zahlreiche Menschen haben auch in unserer Zeit Nahtodeserfahrungen gemacht. Ich habe da kurz drüber geredet schon mal. Es gibt ja die Klassiker von Moody und Kübler-Ross. Vielleicht habt ihr mal was gelesen. Wer hat da Kübler-Ross mal gelesen? Sehr prominent mal vor 20 Jahren. Ja, oder Moody. Kommt aus derselben Ecke. Es gibt aber einen anderen, und zwar einen aus dem christlichen Lager, der ebenfalls solche Bücher geschrieben hat. Und das ist der Dr. Rawlings aus den USA. Dieser Mann ist Herzspezialist, oder war, inzwischen glaube ich, ist er in Rente, und hat immer wieder Leute zurück ins Leben geholt, in Kliniken oder auch bei Unfällen und so weiter. Und der hat danach immer wieder Dinge gehört, die Leute sofort nach der Wiederbelebung gesagt haben. Einige haben geschrien und haben voller Angst erzählt von einem furchtbaren Ort, wo sie herkamen. Und andere waren total entspannt und sagen, warum holst du mich zurück? Er hat dann angefangen, darüber nachzudenken und hat so viel Angst bekommen, dass er sich bekehrt hat. Der hat sich daraufhin, ist der Christ geworden und hat das dann weiterverfolgt, hat dann die Dinge aufgeschrieben und hat Leute interviewt. Danach hat er mit Tiergeräten gearbeitet, hat Dinge aufgezeichnet und hat ein wichtiges Element rausgefunden, was Kübler-Ross und Moody eben disqualifiziert. Und das ist, dass wenn Leute furchtbare Dinge erzählt haben, von Dämonen, Hölle, Teufel und so weiter, Feuersee, dass wenn die nur ein paar Stunden manchmal, aber auf jeden Fall ein paar Tage oder Monate später interviewt wurden über dieselbe Sache, haben die nur noch entweder gute Dinge erzählt oder gar nichts mehr gewusst. Die Christen konnten immer noch ihre guten Dinge erzählen, aber die anderen, da war wie ein Schleier drüber, die konnten sich nicht mehr erinnern. Ich denke, das ist Gnade auf der einen Seite auch. Aber das hat Kübler-Ross und Moody, das sind alles Leute, die haben die nach Monaten, Jahren, manchmal Jahrzehnten hinterfragt, Leute, die klinisch tot waren und haben alle dann das helle Licht in den Tunnel und sowas, ne, gesammelt. Es ist aber eine Lüge, weil das eine Halbwahrheit ist. Die Christen haben das wohl gesehen, natürlich, aber die anderen haben es nachher glorifiziert, wie man ja Vergangenheit schnell glorifiziert in der Zukunft. Also da möchte ich aus diesem Grund diese Bücher ein bisschen herabstufen von der Wertigkeit her. Wobei da wohl auch Christen dabei waren, das sind also sicherlich auch ein paar Geschichten dabei, die zutreffen, aber eben andere nicht. Ich habe jetzt hier eben hauptsächlich aus der Quelle oder ausschließlich aus der Quelle von, hauptsächlich aus der Quelle von Rawlings, Dinge zitiert, die ich auch hier nachher mit reinnehmen werde. Also Nahtodeserfahrung, zwei Stück habe ich hier konkret für heute ausgewählt und ein längeres Ding für nächstes Mal. Aber natürlich sind wir nicht Erfahrungstheologen. Also es geht nicht darum, okay, ich habe was erlebt, also ist das wahr, sondern wir sind Worttheologen. Das heißt, was sich hiermit nicht deckt, das wird auch nicht als Wahrheit klassifiziert von uns. Sondern die Bibel ist unser Maßstab für alles, was wahr ist. Und die Bibel hat einiges zu sagen über die Hölle. Und die werden wir uns zum einen angucken und zum anderen eben auch Nahtodeserfahrungen, die das bestätigen, was dort geschrieben steht. Mir ist wichtig, diese Predigt und auch der zweite Teil davon enthält Material, was für kleine Kinder nicht geeignet ist. Wir werden gleich einen kurzen Videoclip sehen, also so klein ist okay, die kriegen das noch nicht mit. Und sonst sehe ich jetzt hier keine Kinder. So Kinder bis zum Schulalter, würde ich sagen, vielleicht geht er da mal 3 Minuten raus. Nur ganz kurzer Clip, der gleich kommt. Oder halt's einfach ein bisschen bei dir, dass sie nicht so da hingucken. Ist nicht wirklich so super schrecklich, aber es sind so eine Dämonenfratze dabei und sowas. Das kann beängstigen. Ansonsten, denke ich, kommen wir alle damit klar. Und ich empfehle das sogar, Schulkindern sollen sich das angucken. Ein 8-Jähriger kann sich das angucken und dem kann ich erklären, dass es eine Hölle gibt. Und der darf das ruhig wissen. Der darf wissen, dass es eine ewige Verlorenheit gibt. Und das ist nie leicht zu erklären. Das ist auch nicht leicht, einem Erwachsenen das zu erklären. Ich hörte mal Mike Chance in der Predigt sagen, es war nicht Mike Chance, es war ein anderer Bibelschulleiter. Und er sah mehrere Studenten sich in einem Gang rumdrücken und die unterhielten sich ganz aufgeregt über die Hölle. So, jeder wollte Recht haben und irgendwie, also es war mehr so ein Streitgespräch. Da ging dieser Bibelschulleiter vorbei und sagte, meine jungen Herren, niemand von uns sollte mit trockenen Augen über die Hölle reden können. Und dieser Ort ist furchtbar. Dieser Ort ist kein Witz und dieser Ort ist auch keine Geschichte. Das ist auch nicht eine Geschichte, um irgendwelche Leute zu Jesus zu bringen. Das ist nicht das Ziel von Hölle. Aber Hölle ist die Endkonsequenz unserer Entscheidungen hier gegen Gott. Den Kurzfilm, den wir jetzt gleich sehen, der stellt das Erlebnis von Kenneth E. Hagin dar, ein Mann, dem ich sehr schätze, ist vor 7 Jahren zum Hanheim gegangen mit Ende 80. Und er ist als Teenager, als glaube ich war 14, schwer krank geworden, unheilbar mit verschiedenen Diagnosen. Die Ärzte konnten nichts tun, er erwartete stündlich seinen Tod. Und er hatte dann eben eins dieser Nahtodeserlebnisse und zwar gleich 3-mal. Er starb 3-mal innerhalb von kurzer Zeit, kam wieder zurück, starb wieder. Also es war so eine Art Ohnmachtstod. Und er sah dort Dinge, die er sich nie hätte träumen lassen. Er plädierte dann, als er immer näher Richtung Hölle gezogen wurde, er plädierte auf seine Kirchenzugehörigkeit und auf seine Taufe. Aber das hat irgendwie nichts gebracht. Es ging immer weiter runter. Erst als er Jesus Christus anrief und ihn bat, Herr seines Lebens zu werden, änderte sich alles. Und das sehen wir auch gleich da. Und danach werde ich das auch noch vorlesen, weil das Video ist in Englisch, ist aus YouTube. Kann sich jeder dort anschauen. Aber ich werde nachher nochmal in Deutsch sein Zeugnis vorlesen, sodass wir dann mit Hilfe der Bilder nochmal vielleicht einen klareren Eindruck bekommen, was dieser Mann erlebt hat. Ja, er war also definitiv noch nicht ganz tot. Er konnte noch Entscheidungen treffen in einer einzigartigen Weise und das tat er ja dann. Und schließlich überlebte er seinen Todesdatum um über 70 Jahre. Ich meine, das ist schon nicht schlecht. Ist das Video bereit, Christoph? Dann bitte Lichter aus und... So, jetzt geht's. Also Pastor Hagin schrieb sein Testimony, sein Zeugnis folgendermaßen. Am 21. April 1933, abends um 19.30 Uhr in McKinney, Texas, 50 Kilometer nördlich von Dallas, hörte mein Herz auf zu schlagen und der geistliche Mensch, der in meinem Körper lebt, verließ den Körper. Ich ging abwärts, tiefer und tiefer, bis die Lichter der Erde entschwanden. Je tiefer ich hinunterkam, umso schwärzer wurde es, bis alles nur noch schwarz war. Ich hätte meine Hand nicht einmal sehen können, wenn ich sie 1 Zentimeter vor die Augen gehalten hätte. Je tiefer ich hinunterkam, umso heißer und stickiger wurde es. Schließlich konnte ich weit unter mir Lichter an den Wänden der Höhlen der Verdammten flackern sehen. Sie spiegelten die Feuer der Hölle wider. Der riesige, weiß leuchtende Feuerball zog mich. Er zog mich an, wie ein Magnet Metall anzieht. Ich wollte nicht dorthin, ich lief auch nicht darauf zu, aber so wie das Metall auf den Magneten zuspringt, wurde mein Geist von diesem Ort angezogen. Ich konnte meine Augen nicht davon abwenden. Die Hitze schlug mir entgegen. Viele Jahre sind seitdem vergangen und doch steht es mir heute noch genauso vor Augen, wie ich es damals gesehen habe. Die Erinnerungen daran sind so frisch, als wäre es letzte Nacht passiert. Als ich den Boden der Grube erreichte, wurde mir bewusst, dass sich an meiner Seite eine Art geistliches Wesen befand. Ich hatte mich nicht danach umgeschaut, weil ich meine Augen nicht von Höllenfeuer abwenden konnte. Aber als ich anhielt, legte die Kreatur ihre Hand auf meinen Arm zwischen Schulter und Ellenbogen, um mich hineinzugeleiten. Im selben Moment sprach eine Stimme von weit her, über der Schwärze, über der Erde, über den Himmel. Es war die Stimme Gottes, obwohl ich ihn nicht sah. Und ich weiß nicht, was er sagte, denn er sprach nicht in Englisch. Er sprach in einer anderen Sprache, und als er sprach, widerhallte es durch die ganze Region der Verdammten und schüttelte sie wie ein Blatt im Wind und ließ die Kreatur ihren Griff lösen. Ich drehte mich nicht um, aber da war eine Kraft, die mich zog, und ich kam zurück, weg von der Finsternis, weg von der Hitze, zurück in den Schatten der Finsternis. Ich begann aufzusteigen, bis ich an den Rand der Grube kam und das Licht der Erde sah. Ich kam genauso wirklich wie immer in das Zimmer zurück. Ich ging durch die Tür hinein, obwohl mein Geist keine Tür brauchte. Ich schlüpfte zurück in meinen Körper, wie ein Mann morgens in seine Hose schlüpft. Genauso wie ich ihn verlassen hatte, durch den Mund. Dann sprach ich mit meiner Großmutter. Sie sagte, mein Sohn, ich dachte, du wärst tot. Ich dachte schon, du wärst von uns gegangen. Ich hätte die Worte, um diesen Ort zu beschreiben. Die Menschen gehen so selbstzufrieden durch das Leben, als müssten sie nicht mit einer Hölle rechnen. Aber das Wort Gottes und meine eigenen Erfahrungen sagen mir etwas ganz anderes. Ich weiß, was es heißt, bewusstlos zu sein. Es ist alles schwarz, wenn man bewusstlos ist. Aber ich sage Ihnen, es gibt keine Schwärze wie die Finsternis dort draußen. Nach all dem, was man an Nahtodesberichten lesen kann, ist es doch noch relevanter, wesentlich relevanter, was der Herr über Leben und Tod, über die Hölle zu sagen hat. Was hat Jesus uns über die Hölle zu sagen? Iris hat da schon mal drüber gesprochen. Hölle und Gericht waren das Thema, über das Jesus am häufigsten gesprochen hat. Stimmt's, Schatz? Das war der größte Punkt. Ja, du bist zum Schluss aufgehoben. Ich weiß nicht, waren alle ganz gespannt, worüber Jesus so gesprochen hat, und es war so. Von den 1870 Versen des Neuen Testaments, die direkte Aussagen Jesus enthalten, handeln 13% von Hölle und Gericht. 13%. Also eine ausgewogene Predigteinteilung im Jahr wäre, dass wenigstens jede 10. Predigt über die Hölle und über das Gericht ging. Stimmt's? Weil wenn Jesus so viel darüber gesprochen hat, kann das nicht falsch sein. So muss ich also hier Buße tun und ein bisschen nachlegen. In mehr als der Hälfte seiner Gleichnisse spricht er davon. Selbst in der Bergpredigt, die ja auch von Nichtchristen als guter Lebensgrundsatz anerkannt wird, erwähnt Jesus sie mehrfach. Während wir im Alten Testament relativ wenig Details über das Leben nach dem Tod finden, kommt die Wahrheit über Himmel und Hölle gerade im Neuen Testament vollständig ans Licht. So wie im Alten Testament ist Gott auch im Neuen Testament immer noch der heilige und gerechte Gott, der Sünder richten wird. Viele haben eine sehr seltsame Vorstellung von Jesus, die ich in der Bibel nicht finde. Wenn wir Jesus im Alten Testament begegnen, dann begegnen wir ihm als dem Engel des Herrn. Das werde ich irgendwann noch mal ein bisschen ausführlicher erläutern. Der Engel des Herrn war eine machtvolle Kreatur, mächtiger als irgendein Superheld, den du dir vorstellen kannst. Er tötete in einer Nacht 180.000 Feinde Israels. Ich meine, der muss schon ziemlich Power gehabt haben. Der hat Botschaften übermittelt, auch schon damals im Alten Testament. Er begegnet den Leuten, die er berief. Im Neuen Testament sehen wir dann als den Menschensohn, der in Fleisch kam zu uns, der uns den Weg der Gnade offenbarte, der uns den Weg durch das Kreuz bahnte. Aber dann sehen wir ein drittes Mal Jesus in der Bibel, und zwar in der Offenbarung, wo sein bester Freund Johannes, sein Jünger, wie tot umfällt vor Schreck, als er seinen alten Body sieht. Jesus kommt da nicht als Menschensohn, er kommt als Richter. Die Bibel sagt, er wird bis zum Knöchel im Blut stehen. Aus seinem Mund wird das Schwert kommen. Er wird nicht angenehm sein, für jemanden Jesus zu begegnen, der ihn nicht als seinen Herrn kannte zu dem Zeitpunkt. Glaubst du? Er wird vorher seine Gemeinde heimholen, aber dann wird es ziemlich übel. Das ist alles dasselbe Jesus. Manche haben Schwierigkeiten, das zu sortieren, aber Jesus ist doch Liebe. Liebe ist Konsequenz. Liebe lässt dir Entscheidung. Liebe lässt dir die Möglichkeit, ebenso in die Hölle zu gehen, wie in den Himmel zu kommen. Liebe lässt das zu. Liebe zwingt nicht. Liebe macht nicht eine Marionette aus dir. Liebe sagt, ich bin hier. Und ihr wisst, ihr habt alle eine Bibel irgendwo daheim liegen. Jeder kann meinen Plan wissen. Jeder. Du musst nicht in der Freikirche sein, um seinen Plan zu wissen. Du kannst es als Katholik genauso wissen wie als Protestant, wie als jemand, der in gar keine Kirche geht. Jeder kann das wissen. Wie ist die biblische Sicht der Hölle? Auch da wollen wir gleich mal reinschauen, nachdem ich mit euch über Charles Darwin gesprochen habe. Der Gründer der Evolutionstheologie, Theorie. Ja, eine Theologie ist es für viele geworden. Ja. Es mag ja manchen Verfechter der Evolutionstheorie überraschen, dass Charles Darwin sich, wie verlautet, am Ende seines Lebens erneut seinem früheren Bibelglauben zugewandt hat. Gemäß den Aussagen von Lady Hope of Northfield, England, einer guten Bekannten Darwins, die ihm oft an seinem Krankenbett Gesellschaft leistete, geschah Folgendes. Es war an einem jener herrlichen Herbstnachmittage, wie wir sie manchmal in England haben, dass ich gebeten wurde, am Bett von Charles Darwin zu wachen, schrieb Lady Hope. Er saß von Kissen gestützt aufrecht im Bett und schaute versonnen aus dem Fenster, wo sich so weit das Auge reichte Wälder und Felder erstreckten, die im Schein der untergehenden Sonne wunderbar leuchteten. »Was lesen Sie im Augenblick?« fragte ich ihn. »Den Hebräerbrief«, erwiderte er. »Ich nenne ihn das königliche Buch.« Mit dem Finger auf bestimmte Abschnitte zeigend, bemerkte er, »ich habe mir Gedanken über die klugen Überzeugungen gemacht, die viele in Bezug auf die Schöpfungsgeschichte von sich geben und auch darüber, wie sie mit den ersten Kapiteln des Buches Genesis verfahren.« Er wirkte bedrückt, seine Finger zuckten nervös und ein Ausdruck des Schmerzes erschien auf seinem Gesicht, als er fortfuhr. »Ich war ein junger Mann mit völlig unreifen Ideen. Ich warf mit Fragen, Zweifeln und Vermutungen um mich, weil ich mir immer über alles Gedanken machte. Zu meiner Überraschung breiteten sich diese Ideen der Evolution wie ein Lauffeuer aus. Die Leute haben eine Religion daraus gemacht.« Er unterbrach sich. »Ich habe ein Gartenhaus dort draußen«, er wies mit der Hand durch das offene Fenster, »das ungefähr 30 Personen Platz bietet. Ich möchte Sie bitten, dort zu sprechen. Ich weiß, dass Sie in die umliegenden Dörfer gehen, um dort aus der Bibel vorzulesen. Morgen Nachmittag werde ich versuchen, die Dienerschaft, einige Pächter und Nachbarn zusammenzurufen. Würden Sie zu ihnen sprechen?« »Worüber soll ich sprechen?« fragte ich Lady Hope. »Über Christus Jesus und sein Heil. Ist das nicht das allerbeste Thema?« Das sollen die letzten Gedanken Darwins gewesen sein, mit denen er offensichtlich seiner Evolutionstheorie eine klare Absage erteilte, indem er sagte, »Ich war ein junger Mann mit völlig unreifen Ideen.« Wenn für Darwin die Bibel letztlich solch ein wichtiges Buch war, das er als königlich bezeichnete, wie viel mehr sollten wir den Aussagen des Wortes Gottes Vertrauen schenken? Auch und gerade über so wichtige Fragen wie die der Ewigkeit. Ein paar simple Fragen, die ich mit euch gleich ansehen möchte. Ich habe aus Zeitgründen all die Bibelstellen hier jetzt mal rausgelassen. Das kann man aber alles leicht nachvollziehen. Ich habe zusammenfassend hier beschrieben, wie die Bibel die Hölle bezeichnet und beschreibt. Im Handout, was ihr nachher bekommt, stehen einige der Bibelstellen auch noch mit dazu drin. Die erste Frage ist ja die nach der Harmlosigkeit. Ist die Hölle harmlos? Die Hölle ist laut der Bibel weitaus mehr als ein Getrenntsein von Gott, wie es so mancher Prediger von sich gegeben hat. Die Hölle ist nach Jesu eigenen Aussagen Schmerz und Strafe. Und ich glaube, das darf niemandem verschwiegen werden. Die Hölle ist nicht nur getrennt sein von Gott. Zweite Frage. Ist jemand zu gut für die Hölle? Das hoffen wir doch alle. Neben dem Leugnen und Verharmlosen der Hölle gibt es noch einen weiteren fatalen Irrtum, nämlich den falschen Optimismus, zu gut für die Hölle zu sein. Wenn wir uns mit denen messen, die schlechter sind als wir, sehen wir ja immer gut aus. Aber wie misst Gott? Manch ein Zeitgenosse denkt sich, ach, so schlimm, dass ich die Hölle verdiene, so bin ich jetzt auch wieder nicht. Im Vergleich mit dem Kinderschänder oder dem Mörder oder dem Betrüger. Aber das ist eine sehr vage und unbegründete Vermutung, wenn man den Gerechtigkeitsmaßstab Gottes nicht kennt. Gott wird im Gericht eben nicht gute und schlechte Taten gegeneinander aufwiegen. Das macht ja die Verkehrssünderkartei in Flensburg auch nicht. Jedes Mal, wenn du von der roten Ampel stehst, bekommst du hier keinen Pluspunkt da. Aber wie, du fährst rüber und es wird erwischt, dann kriegst du Punkte. Und so ähnlich findet es auch in der Hölle Widerhall. Es gibt bei Gott keinen Pluspunkt, wenn sich der Sünder ausnahmsweise an Gottes Gebote hält. Definitiv Fehlanzeige. Jedes Übertreten der Gebote bedeutet jedoch eine riesige Schuld vor Gott. Jesus warnt vor der Konsequenz selbst der alltäglichsten Sünden. Er sagte, meine Bibelstelle Matthäus 5, Vers 22, wer zu seinem Bruder sagt, du Narr, wird der feurigen Hölle verfallen sein. Out. Spätestens jetzt dürfte niemand in diesem Raum, niemand, der hier diese Predigt auf andere Weise hört, mehr auf den Gedanken kommen, dass er zu gut sei für die Hölle. Denn wer von uns hat nicht mal irgendwann irgendjemanden Narr oder Idiot oder anderes genannt? Dieser hohe Maßstab lässt ahnen, dass die Hölle reich bevölkert sein wird. Die nächste Frage ist nach der Dauer. Wie lange dauert es denn in der Hölle? Bereits das Alte Testament lehrt, dass es eine Auferstehung geben wird und dass die Sünder dann als Strafe den bleibenden Zorn Gottes erleiden werden, die Erlösten hingegen ins ewige Heil eintreten dürfen. Jesaja sagt, kein Frieden den Gottlosen. Kein Frieden heißt kein Frieden. Kein Frieden. Nicht nur verspäteter Frieden oder jetzt kein Frieden, sondern kein Frieden. Die Gottlosen werden auch im Tod niemals Frieden finden, sondern unter dem Zorngericht Gottes bleiben. Eine Schlüsselstelle für das ganze biblische Verständnis von der Hölle ist der letzte Vers des Jesaja-Buchs. In der Ewigkeit, das letzte Kapitel, in der Ewigkeit werden die Erlösten den neuen Himmel und die neue Erde bewohnen. Aus dieser Perspektive die Verdammten betrachten. Und da heißt es im 24. Vers, Jesaja 66, und sie werden hinausgehen und sich die Leichen der Menschen ansehen, die mit mir gebrochen haben. Denn ihr Wurm wird nicht sterben und ihr Feuer nicht verlöschen. Und sie werden eine Abscheu sein für alles Fleisch. Also die Hölle ist ein ewiger Ort, so wie der Himmel auch. Nächste Frage, wo kommt der Begriff überhaupt her? Das ist mal interessant. Was heißt das, Hölle? Jesaja hat dabei den Müllverbrennungsplatz von Jerusalem vor Augen, den das jüdische Volk sehen konnte, wenn es nach dem Gottesdienst im Tempel Jerusalems hinaustrat und in das Tal Gehinnom blickte. Sind wir dankbar, wenn wir rauskommen, sehen wir schöne Dinge. In diesem Tal opferten zur Zeit Jesajas auch die gottlosen jüdischen Könige Ahas und Manasse dem Götzen Moloch, Menschenopfer. Und in späterer Zeit wurden dort die Leichen von Kriminellen verbrannt. Diese Gräuelstätte wurde für die Juden zum Inbegriff für das ewige Zorngericht Gottes. Und so bürgerte sich bei ihnen das Wort Gehinnom als Begriff für das ein, was wir heute unter Hölle verstehen. Aus dem hebräischen Wort Gehinnom wurde im Neutestamentlichen Griechisch dann Gehenna. Genau dieses Wort benutzt Jesus in Markus 9, 43 bis 48, wo er eben Jesaja zitiert und sagt, in die Hölle des Feuers geworfen zu werden, wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlicht. Immer und immer wieder ruft Jesus zu Buße auf. Die schlechte Tatsache der Hölle bildet die Grundlage für seine frohe Botschaft. Wäre die Hölle nicht real, warum hätte er denn sterben müssen? Gäbe es keine Konsequenz für unser Handeln hier, okay, dann hätten die einen eben hier ein bisschen näher an Gott gelebt als die anderen und danach wäre eh alles egal. Der Engel des Herrn, nicht ein Engel des Herrn, der Jesus im Alten Testament war, entschied sich, in Übereinstimmung mit dem Vater und mit dem Sohn, ins Fleisch zu kommen, Mensch zu werden, in diese, sind wir doch mal ehrlich, in diese erbärmlich schwache Gestalt eines irdischen, eines sterblichen Menschen zu kommen, um tatsächlich den Tod für uns auf sich zu nehmen. Ich meine, wer würde das tun, wenn es nicht wirklich etwas zu gewinnen gäbe dadurch? Ich bin überzeugt, Jesus hatte am Kreuz noch die Hölle vor Augen. Er kannte diesen Ort. Dieser Ort war gemacht für Satan und seine Dämonen, nicht für Menschen ursprünglich. Wir wissen, was passiert ist, der Sündenfall, Adam, und bis heute ist Sünde in dieser Welt ein Thema, das noch nicht abgeschlossen wurde. Thomas Welsh beschreibt in seiner Schrift Oregon's Amazing Miracle das erstaunliche Wunder von Oregon, ein höchst ungewöhnliches Erlebnis. Er kam bei einem Unfall ums Leben und seine Leiche wurde erst eine Stunde nach seinem Tod gefunden. Er sagte, in dieser einen Stunde außerhalb des Körpers lernte ich mehr, als je in meinem Körper ich hätte lernen können. Hier ist ein Bericht. Das nächste, was ich wusste, war, dass ich nahe am Strand eines großen Ozeans aus Feuer stand. Es war wohl gerade so, wie es die Bibel in Offenbarung 21, Vers 8 beschreibt, den See, der mit Feuer und Schwefel brennt. Ich erinnere mich klarer an jedes Detail und jeden Moment dessen, was ich während der Stunde, in der ich diese Welt verlassen hatte, sah und was geschah, als an alles, was zu meinen Lebzeiten geschehen ist. Ich stand in einiger Entfernung von dieser brennenden, bewegten und schwappenden Masse aus blauem Feuer. Soweit meine Augen sehen konnten, ein See aus Feuer und Schwefel. Es war niemand in dem See. Ich war auch nicht darin. Ich sah auch Leute, die ich gekannt hatte, die gestorben waren, als ich 13 Jahre alt war. Ebenfalls sah ich einen Jungen, mit dem ich zur Schule gegangen bin. Er war in jungen Jahren an Kieferkrebs gestorben, der mit einem kranken Zahn begonnen hatte. Er war 2 Jahre älter als ich. Wir erkannten einander, aber wir sagten nichts. Alle starrten und schienen tief in Gedanken versunken zu sein, als könnten sie nicht glauben, was sie sahen. In ihren Gesichtern spiegelten sich Bestürzung und Verwirrung. Die Szene war so furchterregend, dass Worte fehlen. Man kann es nicht beschreiben, außer man würde sagen, dass wir jetzt schon Augenzeugen des jüngsten Gerichts waren. Da gibt es keinen Fluchtweg, keinen Ausweg. Man versucht nicht mal einen zu suchen. Das ist das Gefängnis, aus dem niemand entfliehen kann, es sei denn durch das Eingreifen Gottes. Ich sagte hörbar zu mir selbst, wenn ich davon etwas gewusst hätte, hätte ich alles nur irgend Mögliche getan, um dem zu entgehen und nicht an einen solchen Ort gebracht zu werden. Aber ich hatte es nicht gewusst. Als mir diese Gedanken blitzartig durch den Kopf gingen, sah ich einen anderen Mann vor uns vorbeigehen. Ich wusste sofort, wer er war. Er hatte starke, freundliche Gesichtszüge, voller Mitgefühl, gefasst und furchtlos, Meister über alles, was er sah. Es war Jesus selbst. Große Hoffnung ergriff mich. Und ich wusste, die Lösung meines Problems war diese großartige und wunderbare Persönlichkeit, die hier in diesem Gefängnis verlorener, verwirrter, zum Gericht bestimmter Seelen an mir vorüberging. Ich sagte nur so für mich selbst, wenn er nur in meine Richtung blicken und mich sehen würde, dann könnte er mich aus diesem Ort befreien. Er wüsste, was zu tun ist. Er ging weiter. Und es schien, als würde er nicht in meine Richtung schauen. Aber gerade bevor er aus meinem Gesichtsfeld verschwand, wandte er seinen Kopf und schaute mich direkt an. Mehr brauchte es nicht. Sein Blick war genug. In Sekundenschnelle war ich wieder zurück in meinem Körper. Es war, als wenn man durch eine Tür in ein Haus kommt. Ich konnte die Brokes, die Leute, bei denen ich wohnte, minutenlang beten hören, bevor ich meine Augen öffnen und etwas sagen konnte. Ich konnte aber hören und verstehen, was sich abspielte. Dann kam plötzlich Leben in meinen Körper. Ich öffnete die Augen und sprach mit ihnen. Es ist leicht, über etwas zu reden und es zu beschreiben, das man gesehen hat. Ich weiß, dass es einen Feuersee gibt, weil ich ihn gesehen habe. Ich weiß, dass Jesus Christus in Ewigkeit lebt. Ich habe ihn gesehen. Die Bibel sagt in Offenbarung 1, ich, Johannes, am Tag des Herrn, wurde ich vom Geist ergriffen und hörte hinter mir eine Stimme, laut wie eine Posaune. Sie sprach, schreib das, was du siehst, in ein Buch. Unter den vielen Dingen, die Johannes sah, war auch das Gericht. Und er beschreibt es in Offenbarung 20 so, wie er es gesehen hat. In Vers 10 schreibt er, und der Teufel, der sie verführt, ward geworfen in den Pfuhl von Feuer. Wiederum in Offenbarung 21,8 schreibt Johannes, er sah den Pfuhl, der mit Feuer und Schwefel brennt. Das ist der See, den ich gesehen habe. Und ich bin mir des einen sicher, dass am Ende dieses Zeitalters, beim jüngsten Gericht, alles Schlechte im Universum endgültig in diesen See geworfen werden wird und für alle Zeit zerstört sein wird. Ich danke Gott für Menschen, die beten können. Ich hörte, wie Frau Brooke für mich betete. Sie sagte, oh Gott, nimm Tom nicht weg, er ist nicht gerettet. Im gleichen Augenblick öffnete ich die Augen und sagte zu ihnen, was ist denn passiert? Für mich war die Zeit nicht stillgestanden. Ich war zu einem anderen Ort gereist und nun war ich zurück. Kurz darauf kam der Krankenwagen an und ich wurde zum Good Samaritan Hospital in Portland gebracht. Dort kam ich kurz vor 6 Uhr abends an, wurde in den OP gebracht und meine Kopfhaut wurde mit vielen Stichen vernäht. Dann kam ich auf die Intensivstation. Es gab wirklich nicht viel, das die Ärzte hätten tun können. Man musste einfach warten und sehen. Während dieser 4 Tage und Nächte schien ich mich in ständiger Verbindung mit dem Heiligen Geist zu befinden. Ich durchlebte noch einmal alle Begebenheiten meines vergangenen Lebens und die Dinge, die ich gesehen hatte, wie zum Beispiel den Feuersee und wie Jesus dort zu mir kam. Ich hatte meinen Onkel gesehen und den Jungen, mit dem ich zur Schule gegangen war, und dann die Rückkehr ins Leben. Die Gegenwart des Geistes Gottes war beständig für mich und oft sprach ich laut mit dem Herrn. Dann fragte ich Gott, was er aus meinem Leben machen wolle, was sein Wille für mich sei. Dann etwa um 9 Uhr kam die Berufung Gottes. Die Stimme des Geistes kann oft sehr deutlich sein. Er sagte zu mir, ich möchte, dass du der Welt verkündest, was du gesehen hast und wie du ins Leben zurückgekommen bist. Die nächste Frage, was bedeuten die Feuer? Die Feuer, mit denen im Tal Gehinnom ständig Müll, Tierkadaver und sogar Leichen von Kriminellen verbrannt wurden, verdeutlichen, dass in der Hölle ein buchstäbliches Feuer brennen wird. Auch die Juden zur Zeit Jesu glaubten das. Und Jesus bestätigte diese jüdische Vorstellung von der brennenden Hölle, indem er dieses Wort 11-mal für die ewige Verdammnis gebrauchte. Zum Beispiel in Matthäus 18. Wenn aber deine Hand oder dein Fuß dir Anlass zur Sünde gibt, so hau ihn ab und wirf ihn von dir. Es ist besser für dich, lahm oder als Krüppel in das Leben hineinzugehen, als mit 2 Händen oder mit 2 Füßen in das ewige Feuer geworfen zu werden. Dieses ewige Feuer ist so schlimm, dass selbst eine buchstäbliche Amputation dem vorzuziehen wäre. Könnt ihr euch den Ernst dieser ganzen Aussage mal vor Augen führen? Für uns ist ja schon 50 Grad warmes Wasser zu heiß zum Baden oder eine kleine Kerzenflamme und ich kann mich übelst verbrennen dran. Die Sonne ist 6000 Grad außen und innen drin, weiß man es nicht genau, noch wesentlich heißer. Wir wissen nicht, wie heiß das Höllenfeuer sein wird, aber Gott hat uns durch die Begriffe wie Feuer und Schwefel klargemacht, wie die Qualen der Hölle sein werden. Wenn man hier noch nicht immer einen kleinen Finger in eine Flamme halten kann, wie wird es sein, wenn kein Millimeter des Körpers für keine Sekunde der Ewigkeit vor dem sengenden Schmerz des Feuers verschont sein wird? Dort gibt es keine Ruhe. Offenbarung 14. Wie wird man in der Hölle sich fühlen? Außer, dass es heiß ist. Jesus vergleicht die Hölle mit einem Gefängnis. Er sagte, auch im Matthäus-Evangelium, aus dem der Schuldige nicht freikommt, bis der letzte Pfennig bezahlt ist. Auch wenn heute manche Gefängnisse gut ausgestattet sind, ist Freiheitsentzug immer noch eine der drastischsten Strafen. Ein Gefangener kann nicht mehr tun, was er will. Er hat nicht mehr Herrschaft über seine Zeit. Wir können davon ausgehen, dass es im Gefängnis der Hölle viel weniger Freiheitsgrade geben wird als in irdischen Gefängnissen. Wahrscheinlich wird man dort an nichts anderes mehr denken als die Qual der eigenen Schuld als Ursache für den Aufenthalt dort. Man ist dort abgeschnitten von allen unverdienten Gaben Gottes. In der Hölle gibt es keine Gnade und auch nie wieder leckeres Essen. Keinen Sonnenschein oder Vogelgezwitscher. All die Dinge, die wir so selbstverständlich hier erleben können, werden dort nicht mehr existieren. Wer den Geber dieser Gaben ignoriert, dem wird am Ende jede Gnade entzogen. Nächste Frage. Wann komme ich wieder raus aus der Hölle? Dass man in dieser Strafanstalt bleibt, bis der letzte Pfennig bezahlt ist, bedeutet nicht, dass man jemals wieder dort herauskommt. Jesus sagt damit, dass es keine Begnadigung wegen guter Führung geben wird. Man wird dort eiserne Gerechtigkeit erfahren ohne Abmilderung. Denn ebenso wenig wie der inhaftierte Knecht die Schuld von 10.000 Talenten, ihr kennt das Beispiel, das ist ja eine astronomische Summe von etwa 3 Millionen Monatsgehältern, ja? Ebenso wenig wie er diese Summe jemals hätte abzahlen können, ebenso wenig können wir unsere Schuld aus Eigenleistung tilgen. Die Hölle ist ein Ort der äußersten Finsternis, in der das Weinen und das Zähneknirschen herrschen werden. So werden also Sünder voller Emotionen weiter existieren. Es ist ein jämmerliches Weinen, das durch Mark und Bein geht. Das griechische Wort im Grundtext für dieses Wort Weinen deutet auf den allerstärksten Ausdruck von Verzweiflung hin. Ein Heulen mit jeder Faser des Körpers. Es ist das Zähneknirschen, eine rasende Wut und völlige Erbitterung, die ihresgleichen sucht, während Gott in der Ewigkeit alle Tränen abwischen wird. Wird in der Hölle niemals jemand getröstet werden. Da hilft also auch weder positives Denken noch der Versuch, Schmerz oder und Pein wegzumeditieren. Das ist alles an diesem Ort kein Thema mehr. Ich fasse es zusammen. Wir haben herausgefunden, dass die Hölle ein realer Ort absoluten Grauens ist, dass niemand zu gut für die Hölle ist, dass die Hölle in Ewigkeit andauern wird, dass die Hölle ein Ort ewigen Feuers ist, in dem der Wurm nicht stirbt und dass es, wenn man gestorben und einmal dort gelandet ist, keinerlei Ausweg mehr geben wird. Ich sagte bereits, dass die Hölle eigentlich für den Teufel und seine Dämonen geschaffen wurde. Doch ist es jetzt auch der Bestimmungsort für alle, die nicht von ihren Sünden umkehren und Gottes Erlösungswerk durch Christus nicht ehren und annehmen. Die Hölle ist ein ewiger Ort, von dem es kein Zurück mehr gibt. Aber weiß sei Gott, Christus ist gekommen, um uns von dem Lohn unserer Sünde zu retten und uns ewiges Leben zu schenken, ewiges Leben beim Vater. Nach diesem Leben ist jede Entscheidungsmöglichkeit von uns genommen. Was ich hier nicht entschieden habe für die Ewigkeit, werde ich nie mehr entscheiden können. Manch einer hofft noch auf sein Sterbebett. Vielleicht kann ich ja dann noch umkehren zu Gott. Wer sagt dir, dass du ein Sterbebett sehen wirst? Ein Unfall ist schnell passiert. Dinge passieren manchmal so schnell, so erstaunlich schnell. Je länger ich lebe, desto mehr dieser Dinge erlebe ich in meinem Umfeld. Die Dinge passieren. Und niemand hat sie geplant, niemand hat sie gewollt. Und doch geschieht's. Ich würde heute keinem 15-Jährigen mehr sagen, warte noch mit der Entscheidung. Du kannst es in 20 noch treffen. Weil ich nicht weiß, ob dieser Mensch 20 wird. Ich habe Leute früher sterben sehen. Ich habe Kinder beerdigt, mehrere schon. Leute, lasst uns mit diesem Leben nicht so umgehen, als ob wir wüssten, es ist ewig. Es ist nicht ewig. Es gibt einen Zeitpunkt, wo hier Ende ist. Und der ist für jeden anders. Aber zwischen deinem Geburtsdatum und deinem Sterbedatum auf dem Grabstein, der irgendwann mal deine sein wird, ist in der Mitte in der Regel ein Strich. Und dieser Strich ist dein Leben. Du weißt nicht, wie lange der geht. Du kannst auch vom Sterbedatum schon die ersten zwei Ziffern des Jahres festlegen. Der wird 2-0 stehen. Alles andere ist noch nicht ganz sicher. Oder 201, 202 oder wie auch immer das weitergeht. Möge eine ganz hohe Zahl da hinten stehen. Aber Leute, dieser Gottesdienst, ich glaube, Gott hat das Thema dafür gewählt, dass ihr heute darüber nachdenkt und eine Entscheidung treffen könnt. Weil hier muss niemand rausgehen, in keinem Sonntag des Jahres, ohne sein Leben mit Gott in Ordnung gebracht zu haben. Das bedeutet weder, dass du hier Mitglied wirst, noch dass wir uns jemals wiedersehen müssen. Aber dass du mit Gott, sie mit Gott, eine Beziehung aufgebaut haben, dass ihre Sünden vergeben wurden, weil wir sie ablegen am Kreuz und sagen, Gott, vergib mir meine Schuld. All das fängt da an. Es wurde berichtet, die letzten Worte großer Männer, zum Beispiel Heinrich der VIII. Soll gesagt haben, so ist nun alles dahin, Reich, Leib und Seele. Cesar Borgia, ein Staatsmann, sagte auf seinem Sterbebett, ich habe für alles Vorsorge getroffen im Laufe meines Lebens, nur nicht für den Tod. Und jetzt muss ich völlig unvorbereitet sterben. Kardinal Mazarin sagte, oh meine arme Seele, was wird mit dir? Wohin gehst du? Goethe, mehr Licht. Oder Churchill, welch ein Narr bin ich gewesen. In Daniel 12 sagt Daniel zu dem Engel, was wird der Ausgang von diesem sein? Das ist deine und meine Frage für heute. Dein Leben wird irgendwann einen Ausgang haben. Wo wird es hinführen? Was wird der Ausgang sein? Werde ich so Dinge sagen müssen wie diese Männer vorhin? Dass ich am Ende meines Lebens feststelle, dass alles, was ich geleistet, alles, was ich getan, alles, was ich gewesen bin, völlig umsonst war, weil nichts bleibt? Jeder Pokal, der heute wichtig ist, wird in 10 Jahren in irgendeinem Mülleimer landen. Jedes Zertifikat, was an deiner Wand hängt. Jedes Haus, was du gebaut hast. In 100 Jahren wird es niemand mehr interessieren. Die Dinge sind vergänglich, sie werden vorbeigehen. Was ist, wenn wir den Tod begrüßen können, wenn er kommt, als Freund? Und sagen, hey, hier geht es mir schon gut mit Gott. Gott segnet mein Leben. Gott ist mit mir jeden Tag. Ich habe ein Leben in einer Qualität seit 22 Jahren, was niemand nachvollziehen kann, der Jesus nicht persönlich kennt, niemand. Ihr habt keine Ahnung, wie gut es mir seit 22 Jahren geht, in jeder Hinsicht, weil Gott mit mir ist. Aber ich weiß eins, wenn der Tod eines Tages anklopft, dann kann ich sagen, ich bin bereit, ich fürchte mich nicht. Ich weiß, wo ich jetzt hingehe, ist noch besser als alles, was ich hier schon hatte. Weil hier habe ich meinen Erlöser immer wieder. In meinen Gebetszeiten, hier in so Gottesdiensten, jetzt empfinde ich seine Nähe, ist da. Aber dann sehe ich ihn von Angesicht zu Angesicht. Mein Herr, mein König, mein bester Freund. So, da ist wenig Platz für Trauer, versteht ihr? Meine Familie wird hoffentlich mal nicht wirklich so trauern, sondern die wird sagen, hey, der hat es schon geschafft, der ist angekommen. Wir werden uns wiedersehen. Wir haben uns alle verabredet am Westtor, Neuen Jerusalem. Machen wir ein großes Treffen da und machen wir eine Party, wenn wir alle wieder zusammenkommen. Leute, es wird gut sein. Der Himmel, die Botschaft kommt noch. Das war jetzt ein bisschen eine drückendere Botschaft, das weiß ich. Aber wisst ihr, wenn wir nicht die Seite auch kennen, dann wissen wir die andere gar nicht wirklich zu schätzen. Ich habe Christen gesehen, die waren gar nicht begeistert vom Himmel. Sie sagten, hier ist doch viel schöner und ist doch alles gut. Die haben nicht wirklich begriffen, was Gott für sie getan hat. Ich kann heute nach 22 Jahren gläubig sein, Gott noch mehr danken als je zuvor für meine Rettung. Ich bin mir so bewusst, von was Gott mich gerettet hat, in dieser Zeit, aber auch in der Ewigkeit. Leute, das ist das Stärkste und Beste, was ich je erlebt habe. Letztes Mal haben zwei junge Damen hier ihr Leben Jesus übergeben, nach dieser Botschaft, letzten Sonntagnachmittag. Und ich möchte auch heute dazu einladen, das zu tun. Ich möchte, dass wir zusammen aufstehen. Einige von ihnen habe ich nie gesehen, werde ich vielleicht auch nie wiedersehen. Bei anderen weiß ich nicht wirklich, was ist in eurem Herzen, woher soll ich das wissen, ich bin nicht Gott. Aber Gott weiß das. Und ich möchte, dass wir unsere Häupter jetzt neigen, unsere Augen schließen und vor Gott stehen. Weil diese Frage werde ich nur einmal stellen. Und wenn ich sie gestellt habe, möchte ich, dass du reagierst, indem du deine Hand hebst, wenn du das möchtest und sagst, ja, ich möchte Jesus. Weil Jesus anzubieten ist kein billiges Produkt oder irgendwas, was man den Leuten andrehen muss oder sowas. Sondern das ist was Heiliges und das ist gleichzeitig das größte Geschenk, was du in deinem Leben jemals von irgendjemandem angeboten bekommst. Danke. Wenn Sie hier sind und Sie haben nie Jesus bewusst Ihr Leben übergeben, dann ist das Ihre Stunde. Und dann möchte ich Sie fragen, möchten Sie das heute tun? Möchten Sie Ihre Sünde hier zurücklassen und neues Leben und die Hoffnung der Ewigkeit im Herzen mit rausgehen, wenn Sie hier rausgehen? Ich möchte Sie mir kurz mit Handzeichen zeigen, wenn Sie das möchten. Dann möchte ich für Sie beten. Danke, ich sehe die Hand, danke. 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 Das ist ein heiliger Moment hier gerade. Gott ist hier. Ich kann kaum noch reden. Gott ist hier. Gott liebt Sie so sehr. Und dass Sie hier sind, heute ist kein Zufall. Gott gibt es keine Zufälle dieser Art. Aber Gott lässt uns Dinge zufallen aus seiner Gnade heraus, wie so ein Gottesdienst heute, wie diese Predigt hier. Ich möchte jeden, der sich gemeldet hat, jetzt ganz kühn bitten, nach vorne zu kommen. Und vor allem zu bezeugen, heute ist mein Tag, heute nehme ich diesen Gott an als meinen Gott. Jesus wird meine Sünden vergeben, der Vater, Sohn und Heiliger Geist wird mein Gott sein und von heute an werde ich für ihn leben. Und wir werden hier zusammen beten. Bitte kommt nach vorne, jetzt. Und wenn jemand da ist, der sich nicht getraut hat, sich eben zu melden und es in dir zieht es aber hierher, dann bitte komm auch.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird, und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott-Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen ihrer Probleme. Gott wird ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir ein Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.